Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
An der Hochschule Anhalt in Dessau, da treffen sich von heute an bis Samstag Landschaftsarchitekten und Architektinnen aus aller Welt zu einer hybriden internationalen Tagung. Und das Thema diesmal lautet Future Resilient Landscapes. Also wie macht man das? Wie plant man heute krisenfeste Parks, Gärten und Plätze für die Zukunft von Stadt und Land, die ja beide durch den Klimawandel vielleicht ganz anders aussehen werden? Darüber will ich sprechen mit Nicole Uhrich. Sie ist Professorin für Landschaftsarchitektur an der Hochschule Anhalt und eine der Organisatorinnen der Tagung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Beim Wort resilient, also widerstands- oder anpassungsfähig, da denkt man ja heutzutage meist an die Erderhitzung, den Klimawandel. Und ich nehme an, in der Landschaftsarchitektur, wo ihr Hauptbaustoff ja Pflanzen sind, gilt das ganz besonders. Künftig also mehr gemeiner Natternkopf statt Lavendel?
So ungefähr, da haben Sie richtig. Uns trifft es besonders hart, denn Resilienz, wie Sie sagten, bedeutet ja Widerstandsfähigkeit. Und wie wir alle in den letzten trockenen Sommern gesehen haben in unserer Stadt, waren einfach viele Bäume nicht mehr widerstandsfähig. Das heißt, die sind vertrocknet und wir müssen nun wirklich zusehen, dass wir andere Baumarten in die Städte bringen. Oder kleine Stauden wie der Natternkopf, die einfach mit der Trockenheit besser zurechtkommen. Da gibt es auch schon viel Forschung an den Baumschulen und wir gucken jetzt so ein bisschen in trockenere Gebiete in Osteuropa und inspirieren uns dort, um einfach Pflanzen zu finden, die besser damit umgehen können.
Was sind das zum Beispiel für Pflanzen?
Die Gleditsche, wenn Ihnen das was sagt. Ja. Der sieht so ein bisschen aus wie eine Akazie in Afrika, hat so ein bisschen Steppenlandschaftcharakter. Hat einen ganz leichten Schatten, treibt sehr spät aus im Frühjahr. Das ist schön, wenn er vorm Fenster steht, dann ist die Wohnung nicht so verschattet und wirft auch seinen Herbst im Winter recht früh ab. Also das ist zum Beispiel ein Baum, der ist da geeignet, mit diesen Trockenperioden zurechtzukommen.
Und mein Natternkopf, der auch ganz schön aussieht. Ich habe neulich ein ganzes Feld, also im vorigen Jahr, gesehen und dachte erst, das ist Lavendel. Es war aber Natternkopf, sah aber genauso schön blau aus.
Ist richtig. Also mit den trockenen Sommern verändert sich einfach der Blühaspekt und die Pflanzenzusammensetzung auf den Wiesen. Ich glaube, das kann auch jeder beobachten, der einen etwas natürlicher gehaltenen Garten hat, dass sich da so ein bisschen die Artenzusammensetzungen verschieben.
Mhm. Aber es sind ja nicht nur andere Pflanzen, auch andere Zwänge, in denen Ihr Berufsstand steckt. Bedeutet das auch, dass die Landschaftsarchitektur dann weniger frei in der Planung ist? Also früher ging es ja ums Schöne, ums Soziale im Park und heute geht es um Wassersparen und Abkühlung. Oder heißt das, Sie müssen ganz besonders kreativ werden?
Genau, also weniger frei sind wir nicht. Das bedeutet allerdings, dass man unter anderen Vorzeichen planen muss. Aber wir sind einfach ein komplexes Feld. Also wir müssen tatsächlich so viele Vorzeichen beachten und unter einen Hut bringen. Gestalterische, ökologische, soziale, funktionale, ökonomische Faktoren. Ich könnte jetzt noch mehr nennen. Und jetzt hat sich eben einer dieser Faktoren in eine bestimmte Richtung verschoben. Also das, damit können wir arbeiten, aber man muss es natürlich tatsächlich die Szenarien vor Augen haben, um dann eine richtige funktionierende Gestaltung dann auch hinzubekommen. Und das Schöne und Nützliche ist richtig, das war schon ein ganz altes Motto von Landschaftsarchitekten und auch Gartenkünstlern schon. Es wird jetzt einfach ein bisschen spannender und anspruchsvoller in der Planung. Also ich weiß nicht, vielleicht haben Sie schon mal von dem Begriff Multikodierung gehört, das heißt, wir haben jetzt Flächen oder versuchen das zu lösen, indem wir einfach gleichzeitige Funktionen auf eine Fläche legen. Also wenn Sie sich zum Beispiel einen Spielplatz vorstellen oder eine Liegewiese, das könnte auch als Regenwassersammelbecken funktionieren, wenn wir Starkregen haben zum Beispiel. Da gibt es sehr schöne Beispiele in Kopenhagen, die bauen ihre Stadt gerade zur Schwammstadt um, um eben diese Überflutungen ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Oder Solarkollektoren können auch gleichzeitig ein Garten sein oder sogar landwirtschaftliche Fläche. Also an dieser Multikodierung wird gerade sehr viel gearbeitet und das könnte eine der Lösungen sein, wie ein bisschen widerstandsfähiger werden.
Was sich auch verändert, ist ja das Haltbarkeitsdatum von Plänen. Früher konnte ein Landschaftsplaner Plätze, Grünflächen für ein neues Baugebiet planen und ein paar Jahre später wurde die dann genau so gebaut. Heute gibt es Lieferkettenprobleme, Baumaterialien sind teurer und wegen des Klimawandels gibt es auch immer wieder neue Bestimmungen. Wie geht man denn damit um? Kann man denn in Zeiten des Wandels überhaupt noch halbwegs krisenfest planen?
Das finde ich zum Beispiel nicht. Da setze ich mich auch wirklich dafür ein, dass wir ein bisschen wegkommen von dieser Masterplanung, die manchmal, ne, manchmal 5, manchmal sogar 10 Jahre dauert, bis sie gebaut wird. Da müssen wir tatsächlich flexibler werden. Also eine Anlage, wie Sie schon angedeutet haben, die ist noch nicht fertig. Die muss sich laufend verändern und dann wird sie krisenfester. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel an so komplexe Strukturen denken, wie ein Ökosystem zum Beispiel, das ist ja sehr unterschiedlich aufgestellt. Das ist auch weniger krisenanfälliger, je komplexer das ist. Also ein Mischwald zum Beispiel wird nicht so schnell vom Borkenkäfer zerstört wie eine Monokultur aus reinen Fichten. Und wenn man hier mit komplexen Strukturen arbeitet und mehr Flexibilität in die Planung bringt, also zum Beispiel Stück für Stück Gebiete entwickelt oder vielleicht nur eine Rahmenplanung vorgibt, die man dann Stück für Stück mit den Bürgern vielleicht dann selbst auch weiterentwickelt, da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und es gab in Zürich schon vor geraumer Zeit auch eine Planung, das war ein Park, man wusste nicht genau, wer wird der Nutzer sein. Und da gab es einfach mal eine Rahmenplanung mit einem Baumraster, das sah ein bisschen aus wie ein Spielbrett. Und je nachdem, was dann in Zukunft entwickelt werden soll, nach jeder Bürgerbeteiligung hat man dann beschlossen, okay, hier brauchen wir noch einen Spielplatz, an der Stelle brauchen wir noch einen kleinen Rückzugsraum und so weiter und so fort. Aber dann kann man einfach auf die geänderten Rahmenbedingungen sehr viel einfacher Einfluss nehmen und auch, ne, Materialkosten ändern sich. Da gibt es dann einfach Spielraum auch zu sagen, okay, im nächsten Bauabschnitt nutzen wir ein anderes Material oder arbeiten mal mit Recyclingmaterialien zum Beispiel.
Da müssen Sie als Architektin, als Landschaftsarchitektin ja auch Moderatorin sein, so verschiedener Interessen und dann Ihre Fähigkeiten einbringen, um also diese verschiedenen Interessen auch zueinander zu bringen.
Das ist sehr richtig. Also ich denke, unsere Kommunikationsfähigkeit war schon immer wichtig und wird immer wichtiger werden. Moderatorin, Mediatorin unter anderem auch. Und ich kenne Planungsbüros, die spezialisieren sich ganz genau auf diese Richtung, damit wir eben das auch besser abdecken können.
Worauf freuen Sie sich denn ganz besonders, was da so in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf Ihren Beruf zukommt?
Also ich bin tatsächlich gespannt, wie wir die ganzen Stakeholder, nennen wir die immer, und unter einen Hut bekommen und in ein Boot. Also die Stadtplanungsbehörde und der Grundstücksbesitzer und alle Nutzer dieses Geländes. Dann wir als Fachplaner, die wir unterschiedliche Vorstellungen haben, Architekten, Landschaftsarchitekten, Wasserplaner. Wir arbeiten immer enger zusammen, setzen uns immer früher an den Tisch. Also ganz früher sind wir Landschaftsarchitekten oft zum Schluss dazugekommen. Hat mich der Architekt angerufen, Frau Ulrich,
wir brauchen noch Bäume.
Genau. So ist es zum Glück nicht mehr, also selten. Und so können wir gemeinsam einfach viel, viel bessere Lösungen finden. Und dieses Vermitteln, dann auch die Bürger tatsächlich von dem Konzept zu überzeugen oder auch fragen, was wird denn wirklich gebraucht? Was sind die Vorstellungen? Das ist einfach ein sehr spannendes Feld. Und da sind wir gerade mit der Technik und der Digitalisierung auch dabei, Sachen zu entwickeln, interaktive Karten, wo tatsächlich Nutzer über einen QR-Code dann sich einscannen können und in die Karte direkt eintragen. Das ist zum Beispiel mein Lieblingsort oder hier ist es immer schmutzig oder hier zieht es oder hier gibt es eine Geruchsbelästigung. Denn die Nutzer und regelmäßigen Nutzer vor allem von Orten und Freianlagen, das sind die wirklichen Experten. Ich kann natürlich eine Analyse durchführen, aber ich bin ja nicht der Nachbar. Ich guck da nicht jeden Tag drauf auf die Fläche. Und das ist einfach ein ganz großes Potenzial, wo ich denke, das müssen wir viel mehr nutzen.
Die Landschaftsarchitektin Professorin Nicole Ulrich, eine der Mitorganisatorinnen der Tagung Digital Landscape Architecture an ihrer Hochschule Anhalt. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich auch. Auf Wiederhören.
Wiederhören.